Das Litrophon. Der Mikro-Podcast über Literatur in und aus Österreich.
Mit »Hast dein Federkleid gelöscht?« hat Elke Steiner einen Lyrik-Krimi vorgelegt, der spielerisch die Grenzen zwischen Genres sowie zwischen Realität und Traumraum auslotet. Das Buch entfaltet sich als lyrische Suche nach der Liebe und Identität, wobei das titelgebende Federkleid als Schmuck der makellosen Selbstperformance dient. Im Interview sprechen wir über den Entstehungsprozess dieses ungewöhnlichen Buches, über Lyrik, den Buchmarkt und Elkes Arbeit beim burgenländischen Kleinverlag Edition Lexlist 12.
Hast dein Federkleid gelöscht, trägt ja die Bezeichnung Lyrik-Krimi. Und das finde ich irgendwie sehr spannend, weil die zwei Genres ja auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammenpassen. Wie bist du auf die Idee gekommen, das als Lyrik-Krimi zu strukturieren oder aufzubauen?
Ich habe das gar nicht bewusst geplant. Das hat sich irgendwie ergeben. Ich denke, dass ja Lyrik und Krimi mehr miteinander zu tun hat, als man glaubt. Da ist einmal so dieses Verschlüsselte. Der Krimi hat ja immer etwas Verschlüsseltes und auch etwas Verschlüsseltes. Und ich mache mir auch oft, ja, kann man vielleicht doch was sagen, auch einen großen Spaß daraus, etwas verschlüsselt in die Welt zu werfen und zu schauen, wie das dann zurückkommt. Aber die Lyrik kann halt dann noch mehr. Und ich sag mal, es ist vielleicht auch noch zusätzlich das Verzaubern, dass die Lyrik da auf den Krimi draufsetzt. Und sind viele Räder ineinander gegangen. Da hat eins ins andere gegriffen. Das war ein Entstehungsprozess, der von vielen verschiedenen Seiten gestartet hat. Und das ist letztendlich daraus geworden.
Ja, was ich daran irgendwo auch sehr spannend finde, ist, dass am Buchmarkt, auf den wir dann vielleicht auch noch kurz zu sprechen kommen später, weil du ja auch in einem Verlag tätig bist, gerade Krimi und Lyrik ja irgendwo an den entgegengesetzten Enden der Skala sind, würde ich sagen. Also auf der einen Seite der Krimi, der sich ja bekanntlich sehr gut verkauft und sehr populär ist, auf der anderen Seite die Lyrik, das manchmal nicht ganz so leicht hat. Das fand ich auch spannend, wie das dann ist, wenn man die beiden miteinander kombiniert.
Ja, ganz genau. Wobei ich mir denke, dass die Lyrik ja schon eine Nische ist und trotzdem ihr eigenes Publikum hat. Wenn man in dieser Bubble drinnen ist, wenn man in diesem ganzen Lyrik-Literaturbetrieb drinnen ist, hat man ja das Gefühl, da ist ein unendlich großes Feld, das hier bespielt wird. Es kommt immer darauf an, von wo man das betrachtet. Wenn ich mir andere Gebiete anschaue, wie zum Beispiel, Autotuning oder Imkerei, welche Beispiele auch immer man hier nehmen möchte, da gibt es eine Community, da gibt es, oder eben wie es in der Lyrik ist, es gibt Plattformen, es gibt, so wie du das eben aufmachst, ja, in der Lyrik, es gibt Festivals, es gibt Zeitschriften, es gibt ganz, ganz tolle Initiativen, also auch hier in Österreich und Wien einfach. Wenn ich denke an die Poesiegalerie, an das, was Timo Brandt macht oder Lyrik unwiderstehlich, Lesereien gibt es, Morte, das Lyrik-Festival, Zeitschriften, ja, habe ich hier schon gesagt. Da hat man das Gefühl, man ist wirklich in einem ganz, ganz großen Feld. Wenn man das dann wieder aus der Ferne betrachtet und aus der Sicht von Menschen, die sich nicht mit Lyrik beschäftigen, dann kommt halt immer dieses Lyrik, what? Das ist eh klar. Und ich glaube, das ist in allen Bereichen so. Und natürlich war die Entscheidung jetzt, oder ist die Entscheidung, wenn man Lyrik schreibt, eine ganz klare Entscheidung, nicht keine kommerziellen Gedanken jetzt da mitschwingen zu lassen.
Um wieder auf das Buch selbst zurückzukommen, ein Motiv, das da ja immer wieder auftaucht, ist der Wald. Der Wald, der ja bei dir eher so ein Traumraum ist, nicht vielleicht der reale Wald, aber der Wald ist ja auch irgendwo was, was die Lyrik mit dem Krimi verbindet, weil er kommt ja auch in vielen Krimis vor, so als der unheimliche Ort, wo dann irgendwelche Verbrechen passieren. Was assoziierst du persönlich mit dem Wald? Worin hast du im Wald ein für dich spannendes literarisches Setting gefunden?
Gute Frage. Ja, ich persönlich empfinde den Wald ja als etwas sehr Positives, Helles, Bereicherndes, wo ich überhaupt keine Ängste habe, wenn ich da hineingehe. Aber es geht ja auch nicht um mich persönlich, sondern auch um das, was ich so beobachte. Und für mich, und der Wald hat natürlich auch eine düstere Seite, eine dunkle Seite, in der man sich verlaufen kann. Also man denkt ja auch, denke nur halt an viele Märchen oder eben auch Krimis. Ja. Bei mir hat sich dann die Assoziation mit dem Internet regelrecht aufgedrängt, weil Bilder von mir hatte, wo es wirklich um dieses Verheddern, Verstecken, Verlieren, Verlaufen geht. Und man kann sich im Internet verlieren und verlaufen. Man kann sich auch selbst abhanden kommen. Und diese Bilder haben sich da so wie Folien übereinander geschoben in meinem Kopf, in meiner Vorstellung.
Also irgendwo ja auch die Verbindung oder Gegenüberstellung des digitalen und natürlichen Raumes, würdest du sagen, also wenn man jetzt aus dem schließt, was du gerade gesagt hast, würdest du sagen, dass der Wald quasi auch als Metapher für den virtuellen Raum funktioniert?
Ja, definitiv schon, für mich schon. Und es ist ja in meinem Buch so, dass wir eine Person eine Nacht lang begleiten. Und diese Person sitzt vor einem Device, was auch immer das sein kann, ein Laptop, ein Handy, was auch immer, und begibt sich, und es geht um diese Suche und das sich hineinbegeben. Und genauso kann man sich in einen Wald hineinbegeben. Und das geht wirklich Hand in Hand. Also die Bilder überlappen sich da in meiner Vorstellung. Ich hoffe dann auch in der Vorstellung der Leserinnen und Leser, meine ich da wirklich ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten sehe und Gleichzeitigkeiten von Erwartungen und von enttäuschten Erwartungen, von Hoffnungen über Begegnungen. Es geht ja letztendlich um Online-Dating. Es geht um eine Suche und ich kann im Wald auf ganz viele Dinge treten und ich kann mich irgendwo verlieren, letztendlich.
Ja, also du hast ja jetzt schon angesprochen, die Suche und das sich verlieren. Dabei geht es ja irgendwo auch immer ein bisschen um die eigene Identität. Also so wie man vielleicht manchmal im Wald spazieren geht, weil man über irgendetwas nachdenkt möchte oder Antworten sucht. Also so betritt man ja auch oft den virtuellen Raum.
Genau. Das auch genau. Identität ist ein ganz wichtiges Stichwort und auch so ein Eingangswort in das Buch für mich. Ich habe da ja auch ein Zitat vorangestellt, das ist von Theodor Adorno. Wer bloß identisch ist mit sich, ist ohne Glück. Und das ist ja schon für mich ein gewagter Ausspruch, der aber gut in die heutige Zeit passt. Und ich habe mich dann einige Zeit lang sehr mit Theodor Adorno und seinen Thesen beschäftigt. Er war ja einer der coolsten Philosophen der Nachkriegszeit und war sehr beliebt. Und was er gesagt hat eigentlich alles heute noch Gültigkeit. Und das hat mich so fasziniert, weil er hat gesagt, also er hat sich mit der Dialektik der Aufklärung beschäftigt und er hat gesagt, dass die Menschen damals befreit werden sollten von Abhängigkeiten und Unmündigkeiten durch die Aufklärung. Und das Gegenteil war der Fall. Durch den Kapitalismus und durch das alles verdingigt wurde und alles seinen Beiß hat, sind wir in ganz neuen Abhängigkeiten gelandet und haben uns entfernt von der Natur. Also nicht nur von der äußeren Natur, da sind wir wieder beim Wald, sondern auch aber von unserer inneren Natur. Und das bedeutet, dass wir immer schwerer, es ist eine These, fähig sind. Wir haben auch, es geht so weit, dass wir unsere Liebesfähigkeit verloren haben. Und da setzt dann das Buch an. Auch es ist zu einem Warenfetischismus gekommen, im Kapitalismus. Und ich setze dann dort an bei der Liebe. Wann ist die Liebe zur Ware geworden?
Was ich mir jetzt gedacht habe, was vielleicht auch spannend ist, also in dem Buch wird ja vor allem die Natur und das Digitale, das irgendwo eine immer wichtigere Rolle spielt in unserem Leben, gegenübergestellt am Beispiel der Liebe, aber das könnte man ja dann eigentlich auch noch erweitern, eine Situation, der sich der Buchmacht momentan gegenüber sieht, wenn man jetzt so an künstliche Intelligenz denkt und dass diese Geschwindigkeit, die ja auch durch die künstliche Intelligenz in die Höhe getrieben wird, also weil halt mehr Leistung möglich ist und daher auch mehr Leistung erwartet wird. Siehst du das irgendwie auch ein bisschen so, also aus der Sicht von deiner Verlagsarbeit, dass da irgendwie sich was verändert durch die digitale Konkurrenz?
Bei meiner Arbeit im Verlag sehe ich das derzeit noch nicht. Mhm. Aber es gibt sicher, der Verlagsmarkt ist ja auch sehr, sehr weitläufig und ich glaube, der Verlag in Deutschland funktioniert ganz anders als Verlage in Österreich. Und dann noch einmal ein Kleinverlag, funktioniert auch wieder mal nochmal ganz anders. Und der Verlag, in dem ich gerade tätig bin, ist Alex List 12, da habe ich eben auch mein Buch herausgebracht und danach hat sich das ergeben. Wir konzentrieren uns ja in erster Linie, wir sind ein lokaler Verlag, ein lokaler Kleinverlag und konzentrieren uns auch auf Publikationen, so burgenländischen Autoren, Autorinnen oder auch Menschen, die irgendwie einen Zug zum Burgenland haben. Ich würde sagen, wir werden noch nicht überschwemmt von KI-Modellen oder auch Angeboten. Hier geht es wirklich in erster Linie darum, noch Bücher zu machen, die in den Köpfen der Autoren und Autorinnen entstanden sind. Wir haben auch sehr viel zeitgeschichtliche und historische Publikationen. Das funktioniert gar nicht mit KI.
Mhm.
Ich denke, Lyrik funktioniert dann teilweise mit KI, aber ja, auch Geschichten funktionieren mit KI. Aber wir sind noch sehr, sehr gut in Kontakt mit allen Autoren und Autorinnen. Das ist derzeit kein Thema.
Ja, also ich würde sagen, gerade bei Lyrik lässt sich das noch relativ leicht erkennen, ob das jetzt von einem Menschen geschrieben wurde oder von der Maschine. Also zum Glück.
Also es wird auch immer besser, nehme ich an. Es wird ja, die KI lernt ja täglich und sie wird auch von uns gefüttert.
Aha.
Und natürlich frage ich auch immer wieder hinein, aber es ist mir eigentlich alles, was ich bisher an Antworten bekommen habe, wenn ich nach Texten gefragt habe oder mir irgendwo weiterhelfen habe lassen beim Texten, sind wirklich ganz, ganz banale und, wie soll ich sagen, banale Texte, die kommen oder als das Antwort für mich herausgefiltert worden, die überhaupt nicht zu meinem Schreibstil passen, weil ich kann damit nichts anfangen, was da rauskommt. Und ich möchte diese Ergebnisse auch in meine Texte nicht einbauen oder einfließen lassen. Ich bin auch vielleicht ein bisschen zu ängstlich dazu, weil ich mir denke, was passiert jetzt eigentlich? Ich habe doch gar keine Lust dazu oder gar kein Interesse daran. Ich nutze KI so schon für den Alltag. Ich frage immer wieder was. Letztes habe ich mir auch gedacht, wie weit bin ich lustig, wenn das ich jetzt schon wieder die KI frage. Aber ruhig zu texten, nein.
Ja, es ist auf den ersten Blick sehr bequem, aber es besteht dann immer auch ein bisschen die Gefahr, um wieder auf das Punkt zurückzukommen, zu verschwinden ein bisschen. Also so eben. Wie, was ist jetzt noch meine eigene Stimme? Was wird mir da von der künstlichen Intelligenz in den Mund gelegt, sozusagen? Also ich glaube, das ist auch ziemlich gefährlich, dass man da irgendwie an der eigenen Identität oder der eigenen Stimme mitunter zu zweifeln beginnt, weil man dann nicht mehr weiß, war das ursprünglich meine Idee oder...
Ja, und weil es so leicht ist, es geht ja so leicht. Und in dieser Anonymität sich zu verlieren, das ist ja die ganze Gefahr. Und da beginnt doch dann wieder dieses Spiel mit den Identitäten, wo der Einstieg eben, wie ich vorher gesagt habe, über diese Thesen von Theodor Adorno und dann, wo sind wir hier jetzt gelandet, in hier und jetzt, sind wir da mit unseren Identitäten, wenn wir uns da hineinbegeben, hat man nicht seinen eigenen Namen, man verwendet einen Code, einen Nickname, man verwendet teilweise falsche Profilbilder, man kann aus der Anonymität heraus Dinge schreiben, sich äußern, die man sonst nicht machen würde. Also da gibt es ja schon, und es geht halt dann bis zu etlichen und vielen, vielen laufenden Gerichtsverfahren.
Mhm.
Es ist halt auch schwierig, das dann herauszufinden, wer hat wohl was gesagt, wer sind die Urheber, wo sind diese Menschen. Und dieses Verschlüsselte ist eine ganz, ganz große Gefahr. Und auch das ist auch die, das für mich dann dieses Kriminelle auch an dem schon.
Das ist auf der anderen Seite wieder das Schöne an der Lyrik, dass sie zum Teil so offen ist, dass es eben viele Wahrheiten gibt, weil doch dann jede Leserin was anderes hineinliest. Und insofern steht dann eigentlich die Lyrik dem gegenüber, dass man den, also auf der einen Seite hat man halt so Fake News, die quasi als Wahrheit verkauft werden, und auf der anderen Seite hat man Texte, die in ihrer eigenen Form schon so offen sind, dass jede Leserin, jeder Leser da eigene Wahrheiten hineinlesen kann. Und das ist auch okay so, weil dafür ist sie ja irgendwo da.
Genau. Und ich denke, dass die Gedichte in dem Buch auch wirklich ganz viel Interpretationsspielraum zulassen, was vielleicht manchmal schwierig empfunden wird, weil es eben nicht ganz klar ist. Aber wie gesagt, oder das ist vielleicht dann der Unterschied zum Krimi, dass beim Krimi zu Ende hin doch meistens eine Auflösung gibt. Und hier bleibt es dann doch offen.
Mhm.
Und das kann man eben halt mit der Lyrik schaffen. Dieses, man bewegt sich halt schon ständig auf einer Gratwanderung. Diese Kante zwischen Klarheit, verschlüsselten Informationen, verschlüsselten Sätzen. Ich muss auf die Tür sagen, dass ich dann viele Sachen schon geschrieben habe aufgrund meiner Liebe zur Sprache, aber schon immer so, dass es noch in den Kontexten passt. Halt. Das ergibt halt dann diese seltsame Mischung. Ich habe mich schon ein bisschen treiben lassen auch im Schreiben. Der Ursprungstext war ja viel, viel größer und viel, viel umfangreicher, und das ist halt, habe ich dann jetzt da zusammengefasst, und das ist auch nur die Essenz aus dem Ganzen. Und zur Herangehensweise der Entstehungsgeschichte muss ich ja auch nicht dazu sagen, dass ich in eine Ausbildung gemacht habe beim BÖS, Berufsverband Österreichischer Leitpädagogik. Die ist ja eigentlich auch nochmal besonders hervorheben möchte zum Thema Lyrik, weil man dort wirklich eine super Ausbildung bekommt und auch immer wieder ermutigt wird, experimentell zu schreiben und sich was zu trauen. Und wir haben uns dort beschäftigt, wirklich viel, viel Seminaren und Workshops lang mit Texten, mit experimentellen Texten, und sind auch immer wieder ermutigt worden, experimentell zu schreiben, Genres zu vermischen, einfach mal zu schauen, was Neues. Wie geht es einem damit, wenn da was Neues entsteht, und nicht sich wirklich abzuwenden von kommerziellen Gedanken oder so nachzudenken, mag das jetzt wer lesen oder gibt es da einen Markt, gibt es da ein Publikum, kann man das zuordnen, in welche Schublade passt das denn? Und so bin ich eben zu dieser Art von Schreiben gekommen.
Du hast gesagt, das war ursprünglich viel länger. Fällt dir das leicht zu kürzen? Oder?
Nein, gar nicht. Das ist mir sehr schwer gefallen. Aber ich habe mich dann auch zurückgezogen längere Zeit und habe dann ganz viel, es ist für mich dann auch einen physischen Aspekt. Ich muss mir dann auch wirklich alle Zettel am Boden aufbreiten und das mal eine Woche liegen lassen und hin und her schieben und schauen, was ist jetzt eigentlich zu viel, weil manchmal verliert man wohl Schreiben auch den Überblick.
Also man verliert sich im Blätterwald.
Ganz genau. Irgendwann muss man sagen, es ist genug. Und jetzt gebe ich das Ding ab. Ich glaube, das kennen alle, wie schreiben. Und dann gibt es kein Zurück mehr. Ich meine, gut, da gibt es noch den Lektoratsprozess, da kann man schon noch mal nachdenken. Aber man muss dann wirklich mal ein Ende finden und sagen, es ist genug und das ist jetzt okay, so wie es ist.
Das war das Mikrofon. Barbara Seidel-Reutz im Gespräch mit Elke Steiner.